So, also das wird jetzt eine beinahe reine Musikfolge. Beinahe. Zuerst war die Idee, einfach nur die Lieder abzuspielen und nichts dazu zu sagen. Aber ehrlich gesagt, so ganz ohne Moderation und Erklärung zu dem ganzen Kram geht es dann irgendwie doch auch nicht. Also schon mal vorweg, worum geht's hier und warum das Ganze? Also kurz gesagt, das sind alles Musikstücke, die ich entweder alleine oder zusammen mit anderen verbrochen habe. Und warum mache ich diese Folge? Also ich würde jetzt echt gern behaupten können, irgendwer hätte danach gefragt. Aber es ist nicht so, ich mache das aus purem Drang zur Selbstdarstellung und gerade weil niemand fragt. So. Und zu den Liedern selbst muss ich halt auch ein paar Worte sagen, vorzugsweise bevor ich sie abspiele. Allgemein habe ich bemerkt, dass die Leute gerne über die Soundqualität stolpern. Der Rückschluss ist dann natürlich erstmal, das kann ja nichts taugen, weil es nicht gut produziert ist. Also das war ja beispielsweise bei vielen Black-Metal-Sachen aus den 90ern zum, auch soundtechnisch ähnlich. Die haben halt so diesen Low-Fidelity-Sound als Stilmittel und Anti-Haltung für sich entdeckt und damit eine ganze Menge Leute verschreckt und vor den Kopf gestoßen. Bei uns war der schäbige Sound aber eher der nicht vorhandenen Ausrüstung geschuldet, denn, Achtung, wir hatten ja nichts. Also die meisten von uns, die gingen Anfang der 90er entweder noch zur Schule oder keine Ahnung, waren arbeitslos oder Anfang der Ausbildung maximal. Und die Instrumente waren schon teuer genug und der ganze Kram. Und genug Geld war, sag mal, aus verschiedenen Gründen immer knapp. Also heute kann sich jeder mit vergleichsweise wenig Geld ein kleines Heimstudio am PC einrichten. Naja, man kauft sich irgendwie einen Laptop, macht Audacity draus und dann drauf und dann ist das meiste schon erledigt, ne? Also es ist mehr, als man damals hatte. In den 90ern war das noch analog alles. Also mit Band. Und das war echt teuer. Also wenn man so halbprofessionell Musik aufnehmen wollte, dann hatte man in der Regel so Vierspurmaschinen. Das waren im Prinzip so Tonbandgeräte mit vier Spuren auf dem Band, statt wie bei der normalen Audiokassette mit Stereo, die man so kennt, mit zwei Spuren, also für Stereo links und rechts. Und auf der Vierspurmaschine waren dann, wie gesagt, vier Spuren. Das heißt, man konnte auf jede Spur ein Instrument einzeln aufnehmen. Also entweder gleichzeitig oder nacheinander. Oder sagen wir mal, auf die erste Spur Schlagzeug, dann auf die zweite den Bass, auf die dritte Gitarre, vierte Gesang und so. Und das hatte den Vorteil, dass man das einzeln abmischen konnte. Ja. Also, keine Ahnung, die Lautstärke der Instrumente halt anpassen und so weiter. Und dann, wenn es einem so geklungen hat, wie man es wollte, also das Schlagzeug war nicht zu laut und der Gesang laut genug und man konnte den Bass auch hören und sowas, dann hat man das Ganze dann ausgegeben, also als ausgewogenen Mono- oder Stereo-Mix. Und dann hatte man Master für normale Kassetten oder für Schallplatten oder was auch immer. Kompliziert wurde es dann halt, wenn du, was weiß ich, schon zwei Gitarren in der Band hattest, dann bist du mit vier Spuren halt nicht mehr hingekommen. Dann musstest du entweder tricksen und irgendwie zwei Instrumente auf eine Spur drauf machen oder eben noch mehr Geld in die Hand nehmen und dann Acht-Spur-Geräte oder so benutzen. Soweit so gut, aber wir hatten sowas einfach nicht, ne? Also in Reichweite gab es das schon, weil es gab jede Menge Bands zu der Zeit in der Gegend, aber wer sowas besaß, der verlieh das nicht einfach, ne? Und die Ausrüstung, die man zum Abmischen und so gebraucht hat, gar nicht, also ein Mixpult oder irgendwas. Und selbst wenn, wir hätten da ja gar nicht mit umgehen können, ne? Also wer die Ausrüstung hatte und damit umgehen konnte, der wollte natürlich Geld dafür sehen. Ist ja klar, das Zeug ist teuer, das muss ich ja irgendwie auch amortisieren, so. Und wir hatten einfach kein Geld. Bei den etwas älteren Musikern in der Stadt war das schon anders. Keine Ahnung, Wieso kennt man, ja, da aus der Gegend. Die waren, was weiß ich, 10 Jahre älter als wir und haben Geld schon verdient. Keine Ahnung, die hatten so einen Scheiß, aber wir halt nicht. Wir waren da halt der Underground vom Underground und der Nachwuchs beim Nachwuchs und wir waren halt pleite. Aber wir hatten Instrumente, das war ja schon mal was. Also, wenn wir Musik aufnehmen wollten, dann mussten wir es halt mit dem machen, was wir so zur Verfügung hatten. Und es war in der Regel halt irgendein Kofferradio mit einem Kassettenrekorder drin und diesen eingebauten, schäbigen Mikrofonen, die da halt so in so einem Kofferradio sind. Das haben wir dann irgendwo in die Ecke vom Proberaum gestellt, irgendeine übrige Kassette reingeklatscht und dann halt gehofft, dass es gut klingt. Also gut Glück heißt, dass halt alle Instrumente halbwegs hörbar sind und alles einigermaßen gleich laut und dass man wenigstens auch lauter als das Schlagzeug ist, weil das Schlagzeug ist halt auch immer brutal laut in so einem kleinen Proberaum. Und das klingt dann halt auch entsprechend scheiße und es sind halt auch nicht allzu viele Leute bereit, durch diese Wall of Kack-Sounds, sag ich mal, hindurchzuhören. Und dann tun es halt die meisten ab mit, ja, kann ja nichts sein, weil der Sound mies ist. Und ganz ähnlich war es auch bei Live-Auftritten. Also, wo wir da gespielt haben, da gab es selten mal eine PA mit Mischpult und einem Tontechnikmenschen oder so. Gab es schon mal, aber die Regel war es wirklich nicht, ne? Also meistens war es halt so, dass die Bands sich irgendwie für den Abend abgesprochen haben, wer was mitbringt. Also wer den dicksten Marshall-Verstärker hatte, der brachte den mit und halt irgendein Schlagzeug, das möglichst wasserfest war, ja, irgendwie. Und naja, Tonaufnahmen, professionelle gibt es keine. Also von den Auftritten damals. Die Live-Aufnahmen waren halt wieder von dem berühmten Kofferradio, falls da eins rumstand, oder halt, wenn jemand gefilmt hat, die Tonspur von der VHS-Kassette. Das klang gar nicht mal so schlecht, muss man echt sagen. Also die VHS-Kassettentonspur. Aber jetzt keine Sorge, ne? Nicht die ganze Folge hier wird unter so einem miesen Sound leiden. Also die Sachen, die rein am Computer entstanden sind, die haben die Probleme schon mal nicht. Und die Lieder, die ich später aufgenommen habe, also so jetzt sagen wir mal die letzten ein, zwei Jahre oder so, da habe ich als Ersatz für die Mehrspurgeräte und ein Tonstudio einen Computer. Also das heißt, ich kann mit guter Qualität alle Instrumente nacheinander aufnehmen, übereinander legen, die Spuren abmischen und fertig. Nur früher ging das halt nicht. So, und jetzt wird es aber schon langsam Zeit für das erste Verbrechen heute, und zwar die Band Mota. Zunächst mal die nackten Fakten. Also Mota war eine Punkband, gegründet aus einer Bierlaune gegen Ende der Sommerferien 92. In Böblingen bei Stuttgart, in Baden-Württemberg auf dem Parkplatz hinter dem McDonald's am Bahnhof. Zum Bandnamen, es war einfach so, dass irgendwann mal Frank B., schön gegrüßt hier an der Stelle, mal bei irgendeiner Party vom Urinieren zurückkam und dann in einem Zustand geistiger Umnachtung meinte, Atomrückwärts wäre doch mal ein total geiler Bandname. Also Mota. So, gegründet wurde Mota von Ralf Z., a.k.a. Hamster, am Mikrofon, dann Alex D. an der Gitarre, Eddie B. am Schlagzeug und mir am Bass. Also Hamster konnte nicht singen, Alex D. kaum Gitarre spielen, Eddie war ein schauderhaft schlechter Schlagzeuger und ich hatte noch nie einen Bass in der Hand gehabt. Also bin ich kurz drauf losgezogen und habe den billigsten Bass gekauft, den ich gefunden habe. Ja, das war so eine schwarz-weiße Fender-Kopie. Schrecklich schwer, schlimmer Sound. Ich habe den noch, aber ja, ich könnte jetzt mal nach 30 Jahren tatsächlich auch mal neue Saiten draufziehen. Weiß nicht, ob es sich lohnt. Ich glaube, spielen möchte ich das Ding eigentlich nicht mehr. Egal. Also, wir hatten tatsächlich irgendwie für Anfang Oktober 92, also kurz nach der Gründung, einen Auftritt in einem Böblinger Jugendhaus in Land gezogen. Also wurde es langsam auch mal Zeit, dass wir mal proben. Und dann haben wir das gemacht. Einmal, wenn ich mich recht erinnere. Und das Konzert, das war dann auch legendär schlecht, ja, selbst für Punk-Verhältnisse. Und sowas war das echt ziemlich verwöhnte Böblinger und Sindelfinger-Punk-Publikum echt nicht gewöhnt, ne? Und die Nachricht von der unglaublichen Dilettantenbande auf der Bühne verbreitete sich so in der Umgebung nach und nach, aber immerhin. Der Ruf war ruiniert, also machten wir halt die Tugend aus der Not und haben das Image irgendwie kultiviert. Also die Leute kamen dann zu den Konzerten, um sich kaputt zu lachen. Hat ja funktioniert. Ne? An dem Abend hat uns Gitarrengott Alex K. im Publikum gesehen und der hat uns dann tatsächlich nach dem Konzert angeboten, in die Band einzusteigen, aus purem Mitleid. Und aufgetreten sind wir dann in der Konstellation. Alex D. ist irgendwann mal während einem Konzert gegangen worden, wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, aufgetreten sind wir bis 94 vielleicht sogar, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Und eine Reunion gab es dann auch, und zwar 1998. Da war die Besetzung dann ein bisschen anders, weil Alex K. war zu der Zeit, glaube ich, gar nicht in der Gegend. Hamster war wieder am Mikrofon, Eddie am Schlagzeug. Ich hatte den Bass gegen eine Gitarre getauscht. Den Bass hat dann der Ronald S. von No Excuse gespielt. Und auch neu dabei war Nenad an der Gitarre. Und von der Reunion-Tour 98 stammt auch der folgende Live-Mitschnitt. Und zu hören ist da unser erstes selbstgeschriebenes Lied von 1992, die Mota-Hymne. Also viel Spaß und keine Angst, es geht nur 2,5 Minuten ungefähr.
War jemand heute hier, um Ochsen zu sehen?
Ja!
War jemand heute hier, um Konversa zu sehen?
Sind noch jemand da? Hört noch jemand zu? Respekt. Also nach Motor würde ich weg vom Funpunk und lieber was Düsteres machen. Und dann habe ich aber trotzdem erstmal Bass bei einer Dreimann-Band mit dem schönen Namen Kein Plan gespielt. Das muss so 94 oder 95 rum gewesen sein. Und des Weiteren waren da Jojo, Schlagzeug und Background-Gesang und Ralf L., Gitarre und Main-Gesang. Die Band gab es nicht allzu lange, weil Ralf und ich irgendwann mal Beef hatten. Und aus der Zeit stammt auch die gleich folgende Live-Aufnahme und da spielen wir American Jesus von Bad Religion. Also die die-hard Bad Religion-Fans, die werden bei der Wahl wahrscheinlich die Nase rümpfen, weil das Lied allgemein als Anbiederung in den Mainstream verachtet wird. Aber ich finde, es ist halt ziemlich catchy und es macht halt auch einfach Spaß, das zu spielen. Was gibt's noch zu sagen? Ja, an einem Abend habe ich einen ziemlich seltsamen Bass gehabt, den hatte Jojo irgendwie zu Hause rumstehen, von seinem Schlagzeuglehrer geschenkt gekriegt oder sowas. Und das Ding muss irgendwie eine umgebaute Gitarre gewesen sein oder ein Short-Scale-Bass mit echt kurzem Hals. Das Ding war wirklich endfies zu stimmen, aber das sah halt so richtig schön scheiße und verratzt aus. So als wäre es irgendwie seit 1970 ohne Ende auf Tour gewesen. Also wirklich total im Eimer. Und die Tonspur, die stammt von der Videoaufnahme, ist also wieder ein bisschen räudig. Kein Plan kam dann so etwa 1997 Heidebreck. Also die Musik war endlich ausreichend finster. Heidebreck, das waren Arthur K. Mikrofon, Roland K. und Konstantinus K. an den Gitarren, Niki am Schlagzeug und ich am Bass. Über Heidebreck habe ich ja in Folge 7 schon ausführlich schwadroniert, also kann ich das hier an der Stelle euch ersparen. Und jetzt wird der Sound nochmal typisch Kofferradioaufnahme versprochen. Das ist jetzt erstmal das letzte Mal in der Folge. Alles andere danach ist besser produziert. Hören Sie nun also den Heidebreck-Gassenhauer Grab, Klammer auf dem Kompost, Klammer zu. Und keine Sorge, nach 2 Minuten ist es auch schon wieder vorbei. Herzlichen Glückwunsch, die Wall of Kacksound liegt jetzt hinter uns. Jetzt sind wir so ungefähr im Jahr 1999 angelangt und es war eine Zeit, in der ich keinen Bock mehr auf Bands hatte und die Bands auch keinen Bock mehr auf mich irgendwie. Aber mittlerweile waren die PCs leistungsfähig genug und man konnte mit Trackern, Samples und Loops arbeiten, ohne dass man allzu schnell an die Grenzen von Arbeitsspeicher und Festplatte stieß. Also konnte ich im stillen Kämmerlein elektronische Musik zusammenschrauben und das klang dann ungefähr so.
We'll be right back.
so von ungefähr 2000 oder 2001 ist das folgende Stück. Das habe ich mir damals als Hintergrundmusik für so ein melancholisches Computerrollenspiel gedacht. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal noch zum Einsatz. Auf meinem Pile of Shame liegt ja auch schon seit Ewigkeiten der RPG-Maker, schaut mich vorwurfsvoll an und sagt, mach endlich mal ein Spiel. Zum Lied noch, das sollte so eine Art regnerischer Trip-Hop werden. Ich denke, das ist ganz gut gelungen. Aus der gleichen Zeit stammt das nächste Lied und damit wollte ich so ein bestimmtes Bild im Kopf hervorrufen. Also stellt euch eine einsame Autobahnraststätte irgendwo im Nirgendwo vor. Es ist mitten in der Nacht, gerade hat es aufgehört zu regnen und es ist kalt. Und ihr versucht nach Hause zu trampen, aber alle fahren an euch vorbei, ohne anzuhalten. Und die Geräusche, die in dem Stück verwendet werden, die sollen irgendwie an so vorbeifahrende LKW erinnern, an Leitplanken, an nassen Asphalt und an eine kalte Nacht. Und ob das gelungen ist, könnt ihr jetzt selbst herausfinden. Jetzt folgt erstmal ein harter Stilbruch. Das nächste musikalische Verbrechen, das hat die liebe Dani, auch bekannt als Jo Mama Fromm von laut.de, 2021 zum Geburtstag bekommen. Und viele Grüße an der Stelle. Also die Arme, die musste im Laufe ihrer Musikkritikerinnenkarriere bestimmt schon eine ganze Menge furchtbarer Rap-Versuche ertragen. Aber ich will ihr trotzdem mal glauben, dass sie meinen ohne bleibende Schäden überstanden hat. Also mein Flow, mein Timing sind natürlich direkt aus der Hölle, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe ohne vorherige Übung einfach gleich den ersten Take verwendet.
2021 Dortmunds Phrasensprengprojekt. Genrefremde Grüße gehen raus ans Schwäbische Meer, an Dani, aka B-Dog, aka die letzte Instanz im deutschen Hip-Hop. Sahne aus der Spitzenfeder. Bist du zu weich, dann zieht sie schon mal krass im Leder. Das ist Dani, bewaffnet mit der spitzen Zunge. Staber Tobak, den raust du nicht auf Lunge, Junge. Das ist Dani, die Dame mit der krassen Punchline. Liefert ab und immer büng, nicht so der klein. Da gehen Props raus und wir ziehen den Hut ab. Und jetzt Licht aus, alles Gute zum Geburtstag.
Das war es jetzt erstmal mit elektronischer Musik. Jetzt kommen wir an den Punkt, hey, ich spiele echte Instrumente, nehme sie alle nacheinander auf und lege dann die Spuren übereinander. Also ungefähr so, wie es früher gewesen wäre mit Spurmaschinen, also mit 4 Spurmaschinen. Aber jetzt geht es ja mit Computern. Also, in dem Fall ist es ein Cajon als Schlagzeug, ein Schellenkranz und eine Ukulele. Im Prinzip war es nur ein Test, ob ich das hinkriege alles, und deswegen ist es auch recht kurz. Der Gesang ist natürlich auch wieder der erste Take, weil ich bin einfach zu faul, das so oft aufzunehmen, bis es fehlerfrei ist. Okay, also The Passenger von Iggy Pop. Jetzt sind wir beinahe schon am Ende. Das Neueste, was ich anzubieten habe, ist eine Coverversion von Eisbär von Grauzone. Also hier sind die Instrumente wieder einzeln eingespielt, aber diesmal habe ich einen Drumcomputer genommen. Schlagzeug ist einfach keines meiner Talente, muss ich echt sagen. Also Drumcomputer passt natürlich auch besser zum Lied als ein Cajon. Ansonsten hört man einen E-Bass und das ganz komisch rummeandernde Instrument, das ist eine E-Gitarre. Aber ich habe halt 1000 Effekte draufgelegt, man erkennt es kaum noch. Und für das berühmte Saxophon-Solo im Original, also am Ende, da habe ich ersatzweise meinen Automaton verwendet. Das klingt aber ehrlich gesagt ganz ähnlich. Naja, viel Vergnügen.
Kaltes Eis, kaltes Eis, Eisbär.
Okay, das war's eigentlich. Als Rausschmeißer habe ich jetzt noch eine Jam-Session mit ein paar Freunden. Das war in den 90ern. Die packe ich jetzt hier doch noch an, weil ich finde, dass da dieser berüchtigte Kofferradio-Sound mit dem ganzen Klappern und Schaben doch irgendwie zur Atmosphäre beiträgt. Naja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.